Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu dieser neuen Solo-Podcast-Folge, in der es um das Thema Biogasanlagen, Strom-VKG und Flexibilität im Allgemeinen geht. Ich bin darauf gestoßen, weil ich im VDI-Newsletter, Ingenieur.de heißt er, glaube ich, gelesen habe. Es ist ja komisch, dass wir auf der einen Seite Gaskraftwerke jetzt fördern mit viel Geld über einen Kapazitätsmechanismus und gleichzeitig eine ganze Branche, nämlich die Biogasbranche, unter Druck gerät. Da jetzt gesprochen wird, dass viele Biogasanlagenbetreiber wahrscheinlich irgendwann aufhören, den Betrieb durchzuführen. Und wie passt das zusammen? Und da habe ich mich tatsächlich mal ein bisschen reingegraben, habe den ganzen Artikel gelesen, der sehr umfangreich war, war auch eine Studie vom Deutschen Biomasseforschungszentrum mit bei. Lass uns da mal einsteigen. Also grundsätzlich ist natürlich klar, in Deutschland brauchen wir mehr steuerbare Anlagen. Das ist, glaube ich, logisch und klar, dass das notwendig ist. Die Frage ist, wo kriegen wir diese steuerbare Leistung her? Wir haben in Deutschland rund 10.000 Biogasanlagen und viele dieser Biogasanlagen haben ja tatsächlich im Augenblick eine Challenge, weil die alle so knapp 20 Jahre alt sind. Manche sind schon über 20 Jahre alt. Die sind ja irgendwo alle so zwischen 2004 und 2008, 2009 oder sowas gebaut worden. Und die haben natürlich dann ihre Einspeisevergütung jetzt durch und dürfen sich überlegen, was machen sie in Zukunft? Und was wird da geändert? Also das EEG 2027, das ist ja Ende Juli durch die Bundesregierung verabschiedet worden. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, insgesamt auch schon auf dem Weg, weil es ja im Grunde jetzt 27 in Kraft treten soll. Da gibt es natürlich schon Ziele für die installierte Leistung, die 2030 für Biomasse noch da sein soll. Das sind nämlich 9,5 Gigawatt, also fast so die Größenordnung, die wir auch leistungsmäßig für Gaskraftwerke jetzt ausschreiben wollen. Und auch diese 9,5 Gigawatt, die sollen auch für 2035 noch da sein. Das heißt, wir haben ungefähr die Biogasleistung, die heute in Deutschland installiert ist, also knapp 10 Gigawatt. Und auf den ersten Blick könnte man sagen, bleibt ja alles gleich. Und die Ausschreibemengen sehen sogar besser aus, wie es praktisch bisher vorgesehen war bei den Ausschreibungsmengen. Da waren irgendwie teilweise nur ein paar hundert Megawatt vorgesehen. Das sind jetzt tatsächlich 27, 28.000 Megawatt, 29, 750, 30 auch und ab 2031 500 Megawatt. Das ist das, was ausgeschrieben wird. Der entscheidende Punkt ist aber dabei, dass wie immer Leistung nicht gleich Arbeit ist. Das heißt, die installierte Leistung, die da ausgeschrieben wird, die wird deutlich weniger eingesetzt. Und das ist natürlich auch das, was im Grunde also marktwirtschaftlich sinnvoll ist, dass die installierte Leistung nicht so viel wie bisher Strom aus Biogas erzeugt. Bisher waren das wohl 4.645 Vollerstunden. Kommt mir persönlich relativ wenig vor. Ich hätte tatsächlich vermutet, dass die meisten Biogasanlagen eher in Richtung 7.000 Stunden unterwegs sind, weil die ja schon gucken, dass solange die Einspeisevergütung konstant war, sie rund um die Uhr produziert haben. Wahrscheinlich bei den Anlagen, die halt im Sommer auch mit Nahwärmekonzepten gearbeitet haben, gab es natürlich da auch Challenges, dass man halt da im Sommer wahrscheinlich nicht so viel produzieren konnte, weswegen es dann diese niedrigere Zahl gibt. Aber wenn man das miteinander multipliziert, 9,5 Gigawatt mal 4.645, kommt man erstmal auf 44 Terawattstunden pro Jahr. Wenn man auf 2035 dann guckt, weiterhin 9,5 Gigawatt Leistung, das bleibt ja konstant, und dann nur noch 3.000 Vollerstunden, dann kommt man natürlich nur noch auf 28,5 Terawattstunden Strom. Das heißt, da gehen 15,5 Terawattstunden verloren. Das sind irgendwie 35%. Das heißt, ein Drittel an Stromproduktion soll reduziert werden, was ja auch logisch ist, weil im Grunde die Biogasanlagen ja gar nicht so viele Lücken füllen können. Ich muss auch zugeben, ich weiß gar nicht, ob das 3.000 Stunden nachher sind in 2035, die wirklich die Biogasanlagen noch füllen müssen oder überhaupt wir, ich sag mal, flexible Verbraucher brauchen, nicht Verbraucher, Produzenten brauchen, weil ja tatsächlich, freudscher Versprecher, die Verbrauchsseite auch dynamisiert wird. Ich habe gerade heute Morgen den Podcast mit Incentive aufgenommen, die Flexibilität in der Industrie heben, mengenmäßig richtig was bewegen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Teil der Lücken natürlich dann auch dadurch ein Stück weit reduziert werden kann. Das heißt, die 3000 Stunden, die sehe ich auch noch nicht wirklich konkret kommen. Vielleicht werden es eher, keine Ahnung, 1000 bis 2000 Stunden. Und diese Betriebsweise ist natürlich gewollt. Das heißt, wann sollen Biogasanlagen den Strom produzieren? Nicht mehr mittags, wenn die Sonne scheint und auch nicht, wenn der Wind stark weht, sondern eher morgens, abends, wenn tatsächlich diese hohen Preise da sind, die wir jetzt ja schon sehen. Also wir hatten zwar gestern jetzt gerade diese Sonnenfinsternis, wo dann die Preise hoch waren, wo alle gesagt haben, das nur deswegen. Heute sieht es aber genauso aus. Heute Abend ohne Sonnenfinsternis haben wir auch abends diese hohen Preise. Das ist das neue Normal, dass wenn die Sonne untergeht und der Strombedarf immer noch hoch ist, dann natürlich irgendwelche Kraftwerkskapazitäten benutzt werden müssen, um die Nachfrage zu decken. Und das sehen wir. Und das ist das, was in Zukunft die Biogasanlagen ja, abdecken müssen. Und im Artikel stand auch drin, dass das Biogas dann zwischengespeichert werden muss, weil es ja konstant produziert wird. Auch das ist nicht ganz korrekt. Das hatte Martin Dass, glaube ich, hier nicht im Podcast-Interview gesagt. Das hat er jetzt in einem anderen Interview mal gesagt. Natürlich schaut man auch, dass im Sommer natürlich weniger Biogas an sich produziert wird. Da nimmt man dann eher die Substrate, die ein bisschen langsamer vergären, im Winter dann diejenigen, die schnell und viel Biogas produzieren. Das heißt, da spielt man mit. Und dann schaut man natürlich, dass man wirklich dieses Residualkraftwerk, also um die fehlenden Energiemengen bereitzustellen, hochdynamisch fahren wird. Und dafür muss man natürlich die Anlagen flexibilisieren. Sprich, dieses Überbauen ist notwendig. Im Artikel wurde dann gesagt, aus einer 500 kW-Anlage wird eine 1,5 kW-Anlage. Das passt, wenn man Faktor 3 nimmt. Martin hat ja teilweise mit Faktor 5 gerechnet. Und das ist aber natürlich das, wo es dann herausfordernd wird, weil das kostet natürlich wieder Geld. Eine Verdreifachung oder auch eine Verfünffachung der Kapazität hat natürlich Kosten. Natürlich muss das BRKW neu gekauft werden. Da könnte man argumentieren, das muss ja nach einer gewissen Betriebszeit ohnehin erneuert werden. Das kann man so sehen. Es muss aber auch natürlich vielleicht ein Gasspeicher gebaut werden. Vielleicht muss der Netzanschluss erweitert werden. Das sind natürlich alles Kosten, die bisher noch nicht eingeplant waren. Und diese Millionen Euro, die müssen natürlich dann wieder irgendwie sich amortisieren. Und dieses Amortisieren ist nach Ansicht der Bioenergieverbände mit 12 Jahren einfach zu kurz. Das heißt, da wird gefordert, dass es mindestens mal 15 Jahre sind, dass vielleicht auch diese Flexibilitätszuschläge höher sind, dass man da einfach auch vielleicht größere Ausschreibungsmengen hat, weil die Anlagen, die jetzt da sind und jetzt aus dem Markt gehen könnten, die werden wahrscheinlich nicht irgendwie 2, 3 Jahre warm gehalten und dann wieder irgendwie anfangen, sondern das muss tatsächlich nahtlos funktionieren, weil es ansonsten tatsächlich schwierig wird. Was auch im Artikel gesagt wurde, da weiß ich aber nicht, ob das sinnvoll ist. Man könnte natürlich auch sagen, okay, ich spare mir die Investition. Ich lasse meine Anlage, meine Biogasanlage so, wie sie ist. Lass uns mal bei dem Beispiel bleiben, bei den 500 kW. Fahre die weiter nur mit 500 kW und fahre sie halt dann nur ein Drittel der Zeit. Das heißt, ich reduziere meine Jahresarbeit tatsächlich auf 33%, fahre nur noch die Stunden ab, die interessant sind. Auch das könnte im Zweifel, je nachdem, wie der Business Case aussieht, mal eine wirtschaftliche Option sein, wenn dann wirklich die Preise, ja, aber das wird, nee, also wenn ich das im Kopf schon überschlage, das müsste ja bedeuten, dass die Preise, die dann bedient werden, in diesen 2.000 bis 3.000 Stunden so hoch sind, dass sie wirklich das andere überkompensieren. Normalerweise war ja die Einspeisevergütung häufig schon so hoch, dass, also das wird eng, würde ich jetzt behaupten. Und ich weiß auch gar nicht, ob so eine Biogasanlage das cool findet, dass dann nur noch ein Drittel des Jahres produziert wird. Da stelle ich mir auch operativ gerade alles ziemlich schwierig vor. Also die Idee ist schwierig. Und was natürlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist, dass gleichzeitig natürlich in Deutschland diese steuerbaren Kraftwerke gefördert werden. Das Strom-VKG hat im Grunde ganz große Mengen, also in gleicher Größe und die 10 Gigawatt ausgeschrieben, die natürlich zu Recht gesagt wird, ja, die brauchen wir. Steht auch an anderer Stelle im Artikel drin, dass wir wahrscheinlich auf lange Sicht sogar mehr Kapazitäten noch brauchen. Und das Spannende dabei ist, dass dann ein Stück weit mit unterschiedlichen, ja, Bemessungsmaßstäben rangegangen wird. Bei den steuerbaren Langzeitkapazitäten darf man Gebote abgeben bis zu 207 Euro pro kW. Und ja, die man dann als Zuschuss bekommt. Und die Flexibilitätszuschläge für eine Biogasanlage sind halt auf 100 Euro pro kW gedeckelt. Das heißt, auf unter der Hälfte. Und das hat natürlich dann schon so ein Thema, warum uns, ich sag mal, eine andere Technologie, eine neue, die auch wieder mit höheren Investitionskosten verbunden ist, mehr Geld wert ist als eine bestehende, eine vorhandene Biogasinfrastruktur, die natürlich sich verändern muss. Natürlich wollen wir nicht mehr so viel Mais da drin vergären, aber die halt erstmal da ist, die funktioniert. Und da kann man schon die Frage stellen, ob wir da mit gleichen Maßstäben unterwegs sind. Und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, Biomethan hat ja noch andere Verwertungswege. Das heißt, wir könnten dieses Biomethan auch saisonal speichern. Wir könnten da im Grunde, wenn es im Erdgasnetz eingespeist wird, auch die Kavernenspeicher wieder nutzen. Diese ganzen Vorteile, die wir damit da drin haben, das ist ein Thema, das ist interessant. Und häufig ist Biogas und auch so eine regionale Biogasanlage ja viel mehr als nur das BRKW, was den Strom erzeugt. Da hängen ja in der Regel irgendwelche Nahwärmenetze dran, irgendwelche Nachbarsgebäuden, Schulen, Schwimmbäder und sonst was. Das heißt, wir hätten ja vielleicht sogar einen Dominoeffekt, wenn diese Biogasanlagen aus dem Markt gehen. Das heißt, wir bräuchten dann womöglich irgendwie wieder eine neue Wärmequelle für das Nahwärmenetz, für die Kommune, was auch immer dahinter hängt. Und das sind natürlich selten dann, wenn das kurzfristig passiert, irgendwelche tollen Wärmepumpen, Konzepte, die dann da erarbeitet werden, sondern im Zweifel ist es dann doch wieder ein fossiler Spitzenlastkessel, der da irgendwie ausgegraben wird, der da irgendwo noch in der Ecke stand oder billig irgendwo eingekauft werden kann. Und das ist natürlich schon etwas, was unterm Strich systemseitig betrachtet doof ist, wenn sowas passieren würde. Da wird nochmal darüber gesprochen, wie groß ist dieses Flexibilitätspotenzial tatsächlich. Und da wird tatsächlich nochmal in der Studie von der vom Deutschen Biomasseforschungszentrum eine Größenordnung ermittelt, nämlich dass ungefähr 3,4 Gigawatt Bemessungsleistung vorliegen im vorhandenen Anlagenpark. Und das ist natürlich nicht installierte Leistung, das waren ja irgendwie um die 10 Gigawatt, sondern das ist die Leistung, die halt im Jahresdurchschnitt tatsächlich produziert und gefahren wird. Und wenn man diese Leistung wiederum flexibilisieren würde, also überbauen würde, kämen da tatsächlich theoretisch bis zu 13,7 Gigawatt an Leistung raus. Das heißt, deutlich mehr als die 10, weil man da im Grunde ja einfach durch die Flexibilisierung diese Leistung erhöht. An der Bemessungsleistung ändert sich natürlich nichts, weil die ja weiterhin die gleiche oder vielleicht sogar eine geringere Arbeit produziert. Aber das soll nur noch mal zeigen, dass auch im wirklich großen Maßstab Leistung bereitgestellt werden kann. Wird aber auch gesagt, Biogas alleine kann jetzt nicht alles retten. Wir brauchen da schon Gaskraftwerke. Es wird diese bereits angeteaserte Zahl von 40 Gigawatt flexibler Kapazität erwähnt. Das schafft natürlich Biogas nicht. Also wir haben da ja schon die Idee, dass wir das in Zukunft mit irgendwelchen Reststoffen und Gülle und sowas betreiben wollen. Das heißt, es ist im leicht zweistelligen Gigawatt-Bereich, aber nicht bei 40 Gigawatt. Das heißt, da werden wir sicherlich mit Biogas nicht hinkommen. Da darf es andere Sachen geben, die da verwendet werden. Und das ist natürlich dann am Ende ist so eine Systemfrage. Was ist eigentlich für was da? Also sicherlich sind die großen Erneuerbaren, PV und Wind, für die klar definierten Einsatzgebiete da. Wenn die Sonne scheint, wird PV-Strom erzeugt. Wenn der Wind weht, dann gibt es Windstrom, das ist klar. Die Batterien, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, die sind als kurzfristiger Speicher wunderbar. Sicherlich vor allem in Verbindung mit PV, weil die Sonne halt jeden Abend untergeht. Der Wind ist auch manchmal ein paar Tage an. Auch da können Batteriespeicher helfen, keine Frage. Wir haben das Thema Lastmanagement, was ich angeteasert habe. Auch das hilft sicherlich, um die Nachfrageseite ein Stück weit zu dynamisieren. Biogas und Biomethan, das hilft tatsächlich dann, wenn diese längerfristigen Dunkelflauten da sind. Das ist das, wo sicherlich Biogasanlagen helfen können. Die Kraftwerke, die Gaskraftwerke, die sind sicherlich auch für diese Dunkelflauten da und ich glaube, dass die womöglich ein sehr ähnliches Einsatzprofil haben werden und am Ende natürlich diese Flexibilität auch belohnt werden darf und belohnt werden muss und die Frage ist am Ende, schaffen wir es, dass wir mit Biogas womöglich, wenn wir jetzt noch lange drüber rumdiskutieren und rumeiern und andere Sachen fördern, wir nicht eventuell etwas verlieren, nämlich eine vorhandene Lösung, die jetzt schon da wäre, die jetzt auch schon genutzt werden könnte, die sicherlich flexibilisiert werden muss. Aber vielleicht, wenn wir jetzt hier noch ein paar Jahre über andere Sachen sprechen, einfach weg ist aus dem Energiesystem, ja, unwiederbringlich weg ist und wir es dann nicht weiterverwenden können. Also das fände ich schade. Deswegen macht es, glaube ich, schon Sinn, dass immer wieder solche Artikel lanciert werden, wo auch mal darüber diskutiert wird, ist es fair, dass die einen 207 € pro KW pro Jahr kriegen, die anderen nur 100 € pro KW pro Jahr. Das darf mal diskutiert werden, weil die am Ende dem System gleichermaßen gut helfen. So, das war dieser Deep Dive oder das Deep Dive, dieser Eintauchen einmal in das Richtung, in das Thema Biogas und ja, welche Flexibilität dort wie sinnvoll ist. Ich habe noch zwei weitere viel kommentierte Artikel aus LinkedIn mitgebracht. Ich gucke ja auch immer in den Podcast-Folgen nochmal auf die Umfragen, was da los war, aber am meisten kommentiert war tatsächlich der Beitrag, war gar keine Umfrage, dass ich im Urlaub ja traditionell immer bei Tesla lade und ich mich darüber positiv geäußert habe, was bei Tesla los ist, dass die im Grunde dynamische Stromtarife haben, im Gegensatz zu EnBW, wo es immer gleich teuer ist. Und die Dynamik da eine andere ist, das habe ich auch, ich glaube, in der letzten Podcast-Folge ja auch beschrieben, mündlich. Da hat aber auch ein anderer User bei LinkedIn gesagt, ja, bei Tesla liegen die Preise irgendwie zwischen 31 und 52 Cent pro Kilowattstunde. Das ist für ihn auch fair. Was er halt auch zu Recht sagt, und da bin ich nicht drauf eingegangen, dass er natürlich andere Anbieter, die dann teilweise 90 oder 100 Cent pro Kilowattstunde nehmen, das hält er halt nicht mehr angemessen, nicht mehr fair. Und natürlich soll jeder Geld verdienen und wahrscheinlich befürchte ich, verdienen diese Ladesäulen gar kein Geld, weil dann da so wenig Leute anhalten für 99 Cent pro Kilowattstunde, dass die es nicht schaffen, ihre Fixkosten zu decken und die dann auch keinen positiven Business Case am Jahresende haben. Und die sind aber natürlich diese Preise völlig überzogen. Er sagt auch, dass irgendwie 40 bis 45 Cent an Autobahnen okay ist. Das ist das, was ich auch dann natürlich gerne bereit bin zu zahlen. Aber irgendwie, wenn das in Richtung 1 € geht, das sind dann schon so Apothekerpreise, wo ich sage, okay, das ist einfach zu extrem. Und es steht auch in dem Beitrag da so drin, dass die halt einfach vom Markt verschwinden werden, diese teuren Dinger. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Oder man müsste es auch mal staffeln. Das ist auch ein Thema, was ich, glaube ich, schon mehrfach angesprochen habe, dass man halt staffelt nach Ladeleistung. Also wenn ich irgendwo in der Stadt bin und dann mit 11 kW lade, mein eigenes Kabel mitbringen muss, fände ich es auch angemessen, dass das dann nicht irgendwie 79 Cent kostet, sondern vielleicht für, weiß ich nicht, 45, 40, 35 Cent möglich ist. Wenn ich an der Autobahn wirklich es eilig habe und schnell weiter will, dann wähle ich manchmal ja auch einen Anbieter aus, wo ich weiß, okay, weil der Preis so hoch ist, sind zum einen nicht so viele Leute an der Ladesäule, das heißt, ich muss nicht warten. Und dadurch, dass nicht so viele Leute sind, habe ich vielleicht das Glück, dass ich den ganzen Netzanschluss für mich nutzen kann und mein Auto wirklich mit 200 kW lädt und nicht irgendjemand anderes noch daneben, die, keine Ahnung, 300 kW, die dran stehen, halbiert auf 150 kW. Das mache ich ja auch manchmal. Und das ist auch so ein Effekt, der vielleicht auch sinnvoll wäre, wenn man wirklich schnell lädt zu einer Tageszeit, wo klar ist, der Strompreis ist teuer, dass es dann auch teurer ist. Aber das fände ich angemessen. Und dann noch mal kurz am Ende auf eine Umfrage. Ich hatte eine Umfrage gemacht, was eigentlich das Engpass oder was der größte Hebel für schnellere Netzanschlüsse wäre, weil das Bundeskabinett ja Ende Juli die EEG-Novelle veröffentlicht hat und dieses Netzanschlusspaket da auch mit durchgerutscht ist. Und da gibt es so Zwischenergebnisse, verbindliche Fristen, eigentlich ziemlich egal, haben nur 10% draufgeklickt, dass das irgendwas bringt. Mehr Fachkräfte, auch egal, 17%. Spannender wird schon, digitale Prozesse sagen 27%, dass das helfen könnte und 44% weniger Bürokratie. Das ist das, was uns in Deutschland nicht nur da, sondern wahrscheinlich auch an vielen anderen Stellen auffällt, dass wir irgendwie, und da nehme ich mich nicht aus, wir denken manchmal ein bisschen zu kompliziert und versuchen dann von hinten durch die Brust irgendwie das besonders logisch und toll zu machen. Ich glaube, manchmal hilft es wirklich, dieses Keep it simple und stupid anzuwenden, dass man sagt, okay, ich mache es jetzt ganz einfach. Und es muss eigentlich schon wehtun, so einfach ist es. Dann geht es in die richtige Richtung. Und wir sind da in Deutschland manchmal ein bisschen verbohrt. Und wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Ich habe da auch immer mal wieder Momente, wo ich selber über mich im besten Fall schmunzle, manchmal auch nicht mehr schmunzeln kann. Und wenn wir das noch besser hinbekommen, das wäre großartig. So, das war das Ende der Solo-Folge. Ihr seid. Ihr könnt euch freuen auf viele neue Podcast-Folgen. Es gab tatsächlich einen ganzen Schwung jetzt nach der Sommerpause. die ich jetzt schon aufgenommen habe. Und es gab auch eine ganze Menge an Anfragen, die rangekommen sind, die Malte da orchestriert und guckt, dass wir die hintereinander geschaltet bekommen. Für die zweite Jahreshälfte sind da wirklich viele spannende Folgen in Aussicht. Und da wünsche ich euch viel Freude bei und wir hören uns in der Solo-Folge in 2 Wochen wieder im Interview nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.